Passend aus dem Urlaub melde ich mich natürlich zurück in diese Aufnahme, in diese Folge. Der Alex, der ist in Deutschland geblieben. Und damit begrüßen wir euch natürlich heute mit Sommergefühlen. Packt eure Badeshorts aus, nehmt euch euren schönen Lieblingscocktail in die Hand und genießt diese Folge.
Bildschirm Buddies. Der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kais.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 21 des Film- und Serienpodcasts eurer Wahl, Bildschirm Buddies. Mit dabei bin ich, der Pascal, aber auch der Alex, und wir danken euch fürs Einschalten in Folge 21. Hi Alex, grüß dich.
Hi Pascal, na, alter Urlauber.
Muss ja auch mal sein. Wer viel arbeitet, der darf auch mal ein bisschen entspannen. Das habe ich mal gehört und ich versuche nach dieser Devise, nach diesem Grundsatz zu leben.
Das hört sich sehr gut an. Ja, ich bin demnächst tatsächlich in deiner Nähe urlaubsmäßig. Vielleicht können wir mal eine Live-Folge machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich so weit in deine Nähe komme, aber ich werde mich auf jeden Fall in den Norden an die Küste begeben.
Jetzt müssen wir uns in der Mitte treffen.
Das können wir gerne machen. Also ich glaube, ich werde mein Equipment mitnehmen.
Hervorragend. Dann sag mir wann und wo und wir checken unsere Kalender.
Alles klar. Worüber reden wir denn heute?
Ja, heute reden wir über die Netflix-Serie Outer Banks, erschien 2020 und es geht weiter. Und dann haben wir Immer Ärger mit Bernie, den Film dabei, den hast du mitgenommen in dieser Aufnahme, als wir darüber sprachen, dass wir gerne eine sommerliche, erfrischende, gut unterhaltende Folge machen möchten. Und da lasse ich mich natürlich absolut überraschen, was dein Film kann, denn meine Serie kann eine Menge.
Okay, ja, das ist super, weil ich habe es nicht geschafft, mir die Serie anzugucken. Das ist einfach ein kleines Zeitproblem bei mir gewesen. Aber ja, zum Film, da kann ich gerne mal so ein bisschen einleiten. Immer Ärger mit Bernie, beziehungsweise im englischen Titel Weekend at Bernie's, kann man sich bei Apple TV zum Beispiel angucken. Man kann das aber auch bei Amazon und so weiter sehen. Und das ist ein Film von 1989. Und jetzt werden manche sagen, ja, jetzt kommt er wieder mit so einer ollen Story. Aber was mir wirklich richtig gut gefällt, ist einfach bei diesem Film der Humor der damaligen Zeit. Also man hat ein Setup, was im Sommer spielt in New York. Es ist heiß in der Stadt. Man sieht, wie die Leute halt wirklich schwitzen. Irgendwo ist ein Papa, der gerade bei einem Hydranten vorne den Deckel wegschraubt, damit da richtig viel Wasser rausspritzt und die Kinder halt ihren Spaß haben können. Und unsere zwei Hauptcharaktere, die sind als Angestellte von einer Versicherung eben auch Leidende von diesem Wetter. Larry Wilson und Richard Parker, die halt einfach ins Büro gehen müssen. Man merkt schon so ein bisschen, die sind auch nonkonformistisch. Alle anderen tragen halt Sakkos, Anzüge, Hosenanzüge und bei denen hört es halt unten schon auf. Die haben dann kurze Hosen an, zusätzlich zum Hemd und zum Sakko, was halt damals natürlich genauso ein No-Go gewesen ist wie heute stilistisch. Und man merkt in den ersten Minuten schon einfach diesen Humor der Zeit damals. Als zum Beispiel die beiden reinkommen ins Bürogebäude und der Hausmeister meint so, na Jungs, ganz schön heiß heute. Der eine meint halt so, nee, mir ist kalt, dreh doch mal die Heizung auf 6. Und das ist so genau diese Art von Humor, die mir einfach so gut gefällt. Das war einfach in diesen Filmen der 80er und 90er ein Thema. Das war halt noch eine Leichtigkeit. Ja, also wenn man sich mal überlegt, was kam denn 89 sonst noch so im Kino raus? Da war Guck mal, wer da spricht zum Beispiel dabei. Mhm. Wer ist Harry Crumb? Was hatten wir sonst noch? Ghostbusters war in dieser Zeit, Ghostbusters 2 zu der Zeit schon. Und das ist einfach eine schöne Leichtigkeit. Die fehlt mir persönlich heute vielfach in Filmen und Serien, weil man sich einfach nicht ernst genommen hat. Aber es war jetzt auch nicht so ein Klamauk, dass man irgendwie sagt, na, ich weiß nicht. Ne? Sondern es ist schon ein bisschen mit Köpfchen, aber es ist halt nicht zu schwer zu konsumieren. Und als dieser Film rauskam, war ich 10 Jahre. Ich habe ihn dann, glaube ich, auf VHS mit 12 oder 13 das erste Mal gesehen und ich habe mich damals schon abgeholt gefühlt einfach in diesem ganzen Setup. Es war einfach eine schöne, leichte Komödie und Unterhaltung Und von dem her habe ich den eben heute hier auch mit reingebracht. Im Verlauf der Story entdecken die zwei, dass in der Versicherung, bei der sie arbeiten, da führen die gerade ein neues EDV-System ein, so schön mit Endlospapier, noch auf grün-weißem Papier gedruckt, da wohl Versicherungsfehler passieren, weil halt jemand, der laut dem System von denen bereits viermal gestorben ist, jedes Mal danach wieder eine weitere Lebensversicherung abgeschlossen wurde und die wird dann auch jedes Mal ausgezahlt, wenn die Person wieder stirbt. Und das wollen die dann eben ihrem Chef zeigen, der Chef Bernie Lomax, gespielt von Terry Kaiser. Und Bernie hängt aber mit in diesem Betrug einfach drin. Das wissen die beiden aber nicht. Und um das Ganze halt zu entschärfen und die beiden ruhig zu stellen, lädt Bernie die beiden dann in sein luxuriöses Strandhaus auf den Hamptons, einer Inselgruppe vor New York, ein und möchte sie dort eigentlich von einem Auftragskiller beseitigen lassen. So, was Bernie wiederum nicht weiß, ist, dass die Mafia, mit der er da zusammenarbeitet, bereits ihn auf dem Kieker hat und der Auftragskiller dann den Job kriegt, nicht die beiden Jungs zu erledigen, sondern Bernie, weil der hat wohl auch ein Verhältnis mit der Frau oder Freundin des Mafia-Chefs. Und also im Prinzip, jeder will irgendwie jeden töten und das zieht sich dann halt durch diesen Film. Witzig wird's spätestens dann nach den ersten 15, 20 Minuten, wenn dann der Auftragskiller Bernie umbringt und die beiden Jungs, die Bernie dann vorfinden, die glauben dann, der schläft oder der meditiert oder so, stellen dann aber relativ schnell fest, der ist tot. Wenn sie das aber jetzt aufklären, dann wird's halt einfach sofort zu Ende sein mit diesem coolen Partyleben auf dieser schönen Insel, lauter hübsche Frauen in knappen Bikinis, Boote, Party, Alkohol, Drogen. Und damit sie das eben weiterhaben können, tun sie halt so, als ob Bernie noch am Leben wäre und zerren dann ständig diese Leiche durch die Gegend. Und das ist eigentlich die ganze Story.
Interessant. Oh, das klingt wild. Jetzt bin ich echt traurig, dass ich mir den Film vor der Aufnahme nicht angeguckt habe. Denn im Grunde genommen beschreibt der Film alles, was ich liebe. Ich liebe diese absolut schlechten, platten Witze. Oh, mir ist heiß. Oh, mir ist kalt. Ich drehe die Heizung auf 6. Das unterhält mich halt noch. Also eben auch, weil ja die Welt immer härter und rauer wird. Da braucht es diese Leichtigkeit. Und dann diese gesamte Komik, die du da beschreibst, das ist im Grunde genommen genau das, was mich immer wieder abholt und was irgendwie in der heutigen Welt des Fernsehens einfach fehlt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sowas noch gibt.
Ja, leider tatsächlich. Ähnliche Filme, die auch diesen Humor einfach hatten, sind alle nackte Kanone-Filme oder alles, was Mel Brooks irgendwann mal produziert hat. Apropos Mel Brooks, Spaceballs, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe hier im Podcast, Spaceballs Teil 2 wird produziert wohl.
Tatsächlich,
Tatsächlich auch von Mel Brooks wieder. Okay. Also ich bin mal gespannt, ob sie das nochmal schaffen, weil da wird der direkte Vergleich natürlich sehr hart, weil der alte Spaceballs halt einfach fantastisch ist, weil er eben genau diese Art von Humor hat. Und und das macht halt, wie du gerade richtig sagst, das macht halt Spaß. Es ist zwar, keine Ahnung, es ist ein aneinandergereihter Humor. Manche Sachen sind halt einfach vorhersehbar. Aber weil sie halt so vorhersehbar sind und man sich genau die Szene schon vorstellen kann, wie das wohl gleich ausgeht und dann passiert das und es ist dann auch noch ganz gut geschauspielert, das macht halt einfach Laune. Ja, und was bei dem Film auch ganz gut rüberkommt, finde ich, ist einfach auch schon zur damaligen Zeit dieser Spagat zwischen Arm und Reich. Ne? Also die beiden leben halt in einem extrem überteuerten Wohnung in New York, können sich gerade mal irgendwie überhaupt was zu essen leisten, wohingegen halt auf diesen Hamptons, auf dieser Inselgruppe, die Leute halt in Saus und Braus leben. Bernie telefoniert an einer Stelle mit einem Autohändler und sagt, er will den Maserati jetzt in Schwarz und es ist ihm scheißegal, ob es den jetzt nur in Rot gibt, dann soll er halt umlackieren. Er will jetzt einen schwarzen Maserati und das ist so, ne, das ist so die Message an der Stelle und das ist halt auch schön einfach zu sehen, wie sich das an der Stelle einfach auch damals schon dargestellt hat. Also das ist jetzt kein Problem unserer Zeit, so diese Schere zwischen Arm und Reich, sondern das war seinerzeit natürlich auch schon so, ne?
Ja, seit der Erfindung des Geldes gibt es diese Schere und ich glaube, die wird es auch immer geben. Es ist naiv zu glauben, dass es die Schere nie wieder geben wird. Aber ist interessant, zumal es dann ja auch wieder die Probleme, in Anführungszeichen, von diesen reichen Leuten zeigt, wenn sie jetzt unbedingt einen schwarzen Maserati wollen, aber dummerweise nur noch ein roter da ist. Aber dann auch mit Geld dann einfach sagen zu können, hier, mach den jetzt dann eben schwarz. Ne? Das ist schon gut. Also ich fühle mich jetzt schon nur durch die Erzählung schon sehr gut unterhalten. Also tatsächlich. Mein Wochenende ist gesichert, ja.
Was ganz witzig ist, die Regie für den Film hat Ted Kotcheff gemacht und der hat übrigens auch Rambo gedreht. Also der Mann kann nicht nur Actionfilme, sondern auch sowas. Das
offensichtlich
war
auch Comedy.
Das war auf jeden Fall auch eine ganz coole Geschichte. Ja, ansonsten, man kann ein Trinkspiel draus machen, wenn man den Film schaut. Jedes Mal, wenn jemand Bernie sagt oder ruft, einfach einen kurzen. Ich würde behaupten, spätestens nach 30 Minuten ist das Trinkspiel zu Ende.
Also, aber nicht, weil der Film vorbei ist.
Nicht, weil der Film vorbei ist, nein, definitiv. Sehr oft Bernie gesagt in diesem Film. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es macht einfach Spaß. Es ist eine ziemlich schwarze Komödie. Es ist auf jeden Fall, was die damalige Zeit einfach schön darstellt. Das hat mir einfach gut gefallen dabei. Der Humor, auch vielleicht auch noch so eine Szene, als dann der Auftragskiller Bernie zum wiederholten Male tötet, weil auch er gibt ihm erst eine Giftspritze, dann erwürgt er ihn. Irgendwann erschießt er ihn dann und die beiden Jungs stehen halt daneben und er guckt dann die so an, weil sie sind ja jetzt Zeugen. Und der eine sagt, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und der andere sagt, ich habe auch nichts gesehen, ich bin blind. Damit er sie eben nicht töten muss. Und du sagst, Alter.
Das ist super. Ach, so richtig schön flach und unterhaltend. Mega.
Absolut.
Mega.
Absolut, ja. Nee, und das ist ja genau das, was diesen Film einfach ausmacht. Und man soll es nicht glauben, es gibt eine Fortsetzung. Also, ich glaube, 1993 oder 94 kam immer Ärger mit Bernie 2. Also, das verrät vielleicht schon, dass Bernie auch am Ende nicht unter der Erde landet, sondern wieder seine Leiche irgendwo auftaucht. Obwohl man eigentlich davon ausgegangen ist, dass es doch jetzt eigentlich zu Ende sein müsste. Also, verrückt auf jeden Fall.
Verrückt. War der zweite Teil dann auch so erfolgreich und so gut wie der erste, oder?
Nee, nicht wirklich, nee. Also, schade.
Das ist ja dann aber auch wieder so ein Phänomen, das du beobachtest, immer und immer wieder, auch in der heutigen Zeit. Der erste Film war richtig gut, da muss man unbedingt einen zweiten, dritten, vierten nachschießen und die werden dann immer schlechter in der Substanz, ja.
Ja, das stimmt wohl. Ja, ich habe dann mal noch so ein bisschen nach Fun Facts gegoogelt. Was ganz witzig ist, der Hauptdarsteller eben Bernie, Terry, gespielt durch Terry Kaiser, und eine Nebendarstellerin, Catherine Parks, haben beide jeweils in dem Freitag der 13. mitgespielt. Und anscheinend ist man dadurch dann eben auch zusammengekommen oder bei der Zusammenstellung des Casts. Und ja, da die beiden hatten ja bereits Erfahrung mit Leichen, mit lebenden Leichen. Insofern liegt es nahe, dass man dann natürlich da auch in diesem Film die beiden damit reingenommen hat. Ansonsten, was die Schauspieler angeht, ich habe mal geguckt, aber die haben alle irgendwie nichts von Bedeutung wirklich gedreht. Also ja gut, Freitag der 13. ist definitiv was von Bedeutung, aber es ist halt sehr nischig. Ansonsten ist es wirklich so diese typische Mainstream-Unterhaltung der 90er und 2000er gewesen. Also da war, zumindest habe ich nichts gefunden, wo man sagen würde, den kennt man auch noch von hier und dort. Also es ist irgendwie bei der Komödie geblieben und so spätestens seit um 2010 rum hat man von den ganzen Schauspielern eigentlich auch nichts mehr gesehen. Was schade ist, weil die können durchaus gut schauspielern und das kommt in dem Film halt auch wirklich gut rüber. Interessanterweise ist dieser Film, obwohl die Bewertungen eigentlich gar nicht so gut gewesen sind, doch mit einer Reichweite ausgestattet, dass der sogar Erwähnung findet in verschiedensten Sachen. Also zum Beispiel gibt es eine Simpsons-Folge, die sich genau mit dem Thema dieses Films beschäftigt. In Friends wird der Film erwähnt, How I Met Your Mother hat darüber gesprochen und Internet Movie Database sagt, dass in mittlerweile über 30 Filmen und Serien irgendeine Anspielung auf Immer mit Bernie gewesen ist. Also man merkt schon, der scheint doch von vielen Leuten gesehen worden zu sein, was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass ja, dass halt einfach das Mainstream-Kino damals auch nicht so viel zu bieten hatte an vernünftigen Filmen und wenn halt irgendwas mal lustig war, dann ja, dann haben das halt viele Leute gesehen. Was zu der Zeit halt auch ein Ding gewesen ist, zu der Zeit waren halt auch Horror- und Actionfilme eher so ein Genre. Also wenn du 89 ins Kino gegangen bist, dann hättest du dir zum Beispiel auch Friedhof der Kuscheltiere angucken können oder zum Beispiel Nightmare on Elm Street, Raging Fury, irgendwelche Stallone und sonst was Filme. Aber so richtig Comedy-mäßig war halt auch nicht so viel. Und insofern ist es dann natürlich auch klar, dass das irgendwann mal jemand geguckt hat. Ja, und die Leute, so wie ich, ne, die sind mittlerweile wahrscheinlich über 40, wenn sie es im Kino gesehen haben. Das sind halt die, die heute einfach Serien und Filme produzieren.
Ja, das stimmt wohl.
Gut, habe ich dich scheinbar überzeugt?
Du hast mich überzeugt. Du hast mich schon bei dem ersten Witz gehabt, mit dem alles ist heiß. Nö, mir ist kalt. Ich drehe die Heizung auf. Da hast du mich schon gehabt. Ich bin manchmal sehr einfach gestrickter Mensch und lache auch über die simpelsten Dinge, wenn sie gut gemacht sind. Und das klingt gut gemacht. Und da darf man dann auch sicherlich ohne schlechtes Gewissen über so einen schlechten Witz lachen.
Ja, das stimmt wohl. Gut, also dann drehen wir mal den Spieß um. Dann bin ich gespannt, ob du mich auch von unserer Serie überzeugen kannst.
Okay, ja, also ich habe mir Outer Banks angeguckt. Ich kannte die Serie tatsächlich nicht, bis wir darüber gesprochen haben, dass wir die hier bringen wollen. Durch Netflix ist sie mir immer wieder mal vorgeschlagen worden. Aber da mich der Netflix-Algorithmus oft enttäuscht, gehe ich da nicht drauf ein. Und dann habe ich jetzt extra wirklich nur für diese Aufnahme diese Serie geguckt, um ein ganz frisches Gedächtnis zu haben. Und ich muss sagen, die erste Staffel erschien 2020, wirklich sehr gut gemacht. Also worum geht's? Im Grunde genommen geht's um eine Gruppe jugendlicher Freunde, junge heranwachsender Freunde, die eben auf einer Insel leben, die zum Kildare County gehört. Territorial gesehen zu North Carolina, liegt aber wirklich auf so einer Insel, und zur nächsten Stadt muss man tatsächlich auch mit der Fähre fahren oder mit dem Boot, was man hat. Und Kildare County wird eben aufgeteilt in eine arme und in eine reiche Gegend. Folglich gibt es auch die Gruppenbildungen. Und ein Teil der Freunde aus dieser Gruppe sind aus der Armregion der Insel. Das heißt, die müssen richtig viel schuften für ihr Geld, unter anderem mit Gelegenheitsjobs in der Surfschule, im Surfverleih, aber auch eben als Zeugwart, Reinigungskraft und Wartungstechniker von den luxuriösen Yachten der reichen Inselbewohner. Und dann gibt es natürlich die Kids von der Insel, die eben die reichen Kinder sind, also die, die dann irgendwann auch das Familienvermögen erben werden. Und so kommt es dann tatsächlich aufeinander oder zueinander hin, dass so ein Konflikt Arm und Reich dann eben auch auf dieser Insel entbrennt, was dann eben dazu führt, dass sich die armen Kids auf der Insel die Pokes nennen mit Spitznamen und die reichen Kids eben die Cooks sind. Wir werden in Staffel 1 gleich in eine Situation reingeworfen, wo nämlich der männliche Hauptdarsteller der Serie, John B., gespielt von Chazy Stokes, allein in seinem Haus ist, weil sein Vater vermutlich bei einem Unwetter ums Leben gekommen ist. Also wir werden lange im Glauben gehalten, dass der Vater tot ist. Es kristallisiert sich dann auch ziemlich schnell raus, dass der Vater Schatzsucher war. Und damit wären wir eigentlich schon beim inhaltlichen Thema dieser Serie. Denn es geht um ganz viele Schätze. Zum Beispiel um den sagenumwobenen Goldschatz der Royal Merchant. Die Royal Merchant war ein Schiff seinerzeit, was angeblich laut Schatzsuchenden mit einer großen Menge Gold mal vor der Küste Amerikas untergegangen ist. Das Gold wurde nie gefunden. Allerdings hat in der Serie ein damaliger befreiter Sklave, der andere Sklaven befreit hat, nämlich Denmark Tenny, Hinweise zu dieser Royal Merchant gehabt und auf der gesamten Insel versteckt. Und so machen sich dann die Kids daran, eben diesen Schatz zu jagen, und stellen dann eben ganz schnell auch fest, dass einer der reichsten und einflussreichsten Menschen auf der Insel, nämlich Ward Cameron, gespielt von Charles Aston, ja, sehr verstrickt ist und eben auch den Schatz der Royal Merchant sucht, weil er das Geld und das Gold für sich selber beanspruchen will. Der wiederum hat eine Tochter, Sarah Cameron, und Sarah ist mit John B., dem armen Jungen auf der Insel, zusammen. Also bringt uns da schon mal Staffel 1 alles, was wir haben wollen, in einer klassischen, an junge Menschen ausgerichteten Serie für den Sommer. Wir haben eine sommerliche Atmosphäre auf einer tropischen Insel. Gedreht wurde übrigens auf Barbados in der Karibik. Wir haben den Konflikt Arm gegen Reich. Wir haben die Abenteuerlust, weil wir ja hier einen Schatz suchen und einen sagenumwobenen Goldschatz. Und dann haben wir natürlich als Sahnekirsche eben die Beziehung zwischen einer reichen Erbin und einem armen, aktuell vaterlosen jungen Mann. Und im Laufe der Staffel wendet sich so ein bisschen das Blatt. Ward Cameron fängt an zu morden. Es gibt auch ein paar Morde auf der Insel, auf die ich nicht jetzt unbedingt im Detail eingehen möchte, weil ihr sollt euch ja auch selber ein Bild machen. Was dann aber letzten Endes am Ende von Staffel 1 dazu führt, dass die Cameron-Familie abhaut. Ward täuscht seinen eigenen Tod vor, um dann eben auch der Strafverfolgung zu entgehen. Der Goldschatz wird gefunden, aber damit nicht genug, wenn man jetzt denkt, ja gut, Handlung abgeschlossen. Denn wir werden genauso katapultartig, wie die erste Staffel endet, auch in Staffel 2 reingeworfen, die auch tatsächlich noch richtig viel Spaß macht. Wir befassen uns immer noch mit der Royal Merchant, immer noch mit Denmark Tenny. Wir befassen uns mittlerweile auch mit einem anderen großen Kunstgegenstand, der eben auch gesucht wird. Und zum ersten Mal werden neue Charaktere mit reingeholt in die Serie, die dann tatsächlich auch die Gruppendynamik so ein bisschen aufsplitten. Es entstehen neue Romanzen, aber halt auch Abfuhren, weil Romanzen eben nur einseitig sind und von der anderen Seite nicht erwidert werden. was dann ungefähr bis zur Hälfte der zweiten Staffel auch andauert. Und dann ändert sich irgendwas. Das ist so für den Zuschauer auch gut zu merken, dass sich irgendwas ändert. Denn es wirkt alles nicht mehr so harmonisch rund und schön und wohltuend wie in den ersten Folgen vorher. Plötzlich fängt die Serie an, Logiklücken aufzuweisen. Sie wird nicht schlecht, aber sie fängt an, Logiklücken aufzuweisen. Ich habe das Gefühl bisweilen gehabt, sie versucht sich an ihrem eigenen Konzept zu übernehmen und versucht zu viel auf zu kurzer Zeit. Noch dazu kommt, dass ich dann irgendwann auch das Gefühl hatte, dass die Chemie zwischen den Hauptdarstellern nicht mehr so schön ist, wie anfangs gedacht. Das hat mich dann dazu verleitet, dass ich mal Google aufgemacht habe und mal gegoogelt habe, was da vorgefallen ist. Und mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Die weibliche Hauptdarstellerin der Serie, Madeline Klein, die Sarah Cameron spielt, war mit Chasey Stokes, der den John B. spielt, tatsächlich privat auch zusammen. Die waren ein Paar. Die haben sich aber getrennt zwischen den Dreharbeiten. Und das sorgte tatsächlich dafür, dass man es beim Zuschauen schon gesehen hat, dass irgendwie die Chemie nicht mehr ja so original, echt und authentisch rüberkommt wie noch in der ersten Staffel und in der halben zweiten Staffel. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Schauspieler machen das trotzdem gut, auch wenn sie in der Serie weiter ein Paar sind. Aber man merkt es halt, wenn man ein Gespür für Menschen hat, merkt man es dann einfach. Und die zweite Staffel endet dann wirklich mit einem Ende, was mich tatsächlich unzufrieden zurückgelassen hat, weil sie nämlich die gerade erwähnten Logikfehler zum größten Teil aufdeckt, wo man sich dann fragt, warum? Das macht absolut keinen Sinn. Ich habe die dritte Staffel dann trotzdem geguckt, weil wenn ich einmal was anfange, ziehe ich auch durch, gerade auch hier für euch, für diesen Podcast. Und die dritte Staffel befasst sich nicht mehr mit der Royal Merchant. Sie befasst sich jetzt mit der sagenumwobenen Goldstadt Eldorado. So, da gehen die Schatzsucher jetzt hin. Ob sie es finden oder nicht, verrate ich nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Ihr könnt auch gleich Staffel 3 gucken, wenn euch das ganze gruppendynamische Gespann egal ist. Dadurch, dass sie jetzt einen neuen Schatz suchen, ist die Story dahingehend eine neue. Man muss halt nur, wenn man das Gruppengefüge kennen will, vielleicht die erste oder zweite Staffel gesehen haben. Die dritte Staffel endet dann, wenig überraschend, mit einem Finden der Stadt.
Jetzt hast du es ja doch gesagt.
Ja, jetzt habe ich mich selber enttarnt hier. Wie es dazu kommt, verrate ich aber nicht, denn da gibt es noch die ein oder andere schicksalshafte Wendung, die ich persönlich spannender und emotionaler fand, als auch die visuelle Umsetzung des Findens. Vielleicht war das aber auch dem Budget geschuldet. Am Ende der Staffel werden die Jugendlichen dann tatsächlich geehrt in Kildare County. Und es kommt plötzlich ein alter Mann auf die zu mit einer Aktentasche, holt aus dieser Aktentasche ein Logbuch und sagt, ich habe hier die genauesten Koordinaten von einem längst verschollenen und untergegangenen Schiffs. Der Kapitän war Edward Teach. Edward Teach ist gemeinhin bekannt als Blackbeard. Und damit hat man schon einen Ausblick auf Staffel 4 gegeben. Die Dreharbeiten sind jetzt in diesem Sommer diesen Jahres abgeschlossen worden. Habe ich im Internet herausfinden können, sodass wir dann auch Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres mit der vierten Staffel auf Netflix rechnen können und durch diesen Mega-Spoiler am Ende von Staffel 3 schon wissen, worum es dann tatsächlich geht.
Ja, Wahnsinn. Vielen Dank erstmal. Ich ärgere mich jetzt, dass ich die Zeit nicht gefunden habe, bisher die Serie zu gucken, weil das überzeugt mich ab dem ersten Satz eigentlich schon. Ich mag solche Schatzsucher-Stories sehr gerne. Also ich habe zum Beispiel auch die ganze Uncharted-Reihe auf PlayStation und Co. sehr geliebt, weil es halt eben dieses ganze Thema aufgreift, irgendwie Hinweise, auch vielleicht so ein bisschen wie Lara Croft, Tomb Raider, dass man halt irgendwie nach Hinweisen nachgeht und so weiter und so fort. Vom Setting her auch diese Fraktionen, die da eine Rolle spielen, das erinnert mich auch ein Stück weit an so diese typische Jugendliteratur, so TKKG, fünf Freunde, drei Fragezeichen. Und das hat ja auch eigentlich schon immer recht gut funktioniert. Und nee, hört sich wirklich gut an. Eine Frage hat sich allerdings bei mir aufgetan, weil ich habe nebenbei mal so ein bisschen über Google auch gerade mal Bilder geguckt. Es scheint so, als ob die Serie einen ziemlichen Gelb-Orange-Filter drauf hat.
Ja, das muss man sagen, das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum gerne damit gearbeitet wird. Das hast du auch, wenn du Narcos geguckt hast auf Netflix. Ich habe immer das Gefühl, Filmemacher wollen, wenn sie unbedingt ein Sommerfeeling oder ein tropisches Feeling generieren wollen, immer mit so einem widerlichen Gelbfilter arbeiten. Mhm. Ich meine, den musst du als Stilmittel gut einsetzen. Du musst ihn dann aber auch gut nutzen. Und hier habe ich oft das Gefühl gehabt, gerade auch die Landschaftsaufnahmen, die sehr eindrucksvoll gefilmt wurden, sind einfach in einem Gelb erstickt worden. Und das hat mir persönlich nicht gefallen. Aber das ist Geschmackssache. Aber ja, die ganze Serie ist mit so einem grässlichen, in meinen Augen grässlichen Filter übermalt.
Schade. Schade, also aber gut.
Bei Narcos passt es, ja. Aber bei Outer Banks hätte man den vielleicht nicht ganz so kräftig einsetzen müssen.
Ja, schade eigentlich tatsächlich, weil ich sag mal, wenn die auf Barbados drehen, das ist ja grün natürlich ein Hauptbestandteil in dieser Insel. Aber gut, muss man halt akzeptieren, das ist schon so. Ansonsten, ich habe mal über den Cast gerade nochmal drüber geguckt, also sehr viele junge, gut aussehende Menschen. Glaube ich, da kann man sich ganz gut auch zurechtfinden. Das gefällt mir dann auch ganz gut. Und eben auch dieses Thema, was du jetzt gesagt hast, für die vierte Staffel Blackbeard, Pirat, fand ich auch schon immer sehr cool. Und ja, also ich glaube, ich werde mir definitiv doch nochmal versuchen, die Zeit irgendwie vielleicht dann in meinem Urlaub zu finden, um mich da mal durchzubingen durch die Serie, weil das hört sich nach was an, was mir gut gefallen könnte.
Also zu empfehlen ist es. MoviePilot hat der Serie auch 7,2 von 10 Sternen gegeben. Das ist eine 3 in der Wertung, würde ich mal behaupten. Und ja, ich würde hier auch nicht höher ansetzen. Also es ist eine gute 3+. Leider nur eine 3+. Es hätte auch eine 2 sein können mit weniger Logikfehlern. Aber für jeden Fan von Abenteuergeschichten, Schatzjagden etc. perfekt gemacht, das muss man sagen. Ich persönlich habe Uncharted damals gesehen, nicht gespielt, aber gesehen, fand ich gut. Und ich bin ein riesiger Fan von den Nicolas Cage-Filmen, Das Vermächtnis des geheimen Buches. Ja. Und wie hieß der andere Film jetzt noch, wo sie den Tempelritterschatz suchen?
Das ist der andere Film. Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Genau, ja. Und das sind eben auch Filme, die mir auch total gefallen haben. Deswegen, und die Piraten-Story an sich auch, die jetzt in der vierten Staffel aufgegriffen wird. Ich bin ein Fan von Assassin's Creed 4 Black Flag. Das hatten wir auch schon mal. Ja. Und da begegnet man unter anderem auch Blackbeard. Von daher, es ist eine gute Unterhaltung. Kann man wirklich entspannt weggucken. Die kannst du auch bingen. Also, das geht. Da musst du nicht wie bei The Man in the High Castle oder anderen Serien zwischendurch mal eine Pause einlegen. Nein, kann man unterm Strich, kann ich die guten Gewissens empfehlen.
Das ist auf jeden Fall cool. Ja, wie gesagt, ich mag so Abenteuer. Also erinnert mich jetzt auch ein bisschen an Goonies zum Beispiel und alles, was Indiana Jones jemals getan hat und der billige Abklatsch von Indiana Jones Quatermain, wo es ja auch immer darum geht, irgendwelche Dinge zu finden und dabei passieren viele verschiedene abenteuerliche Dinge. Und da fühle ich mich zum Beispiel dann auch meistens sehr gut unterhalten.
Ja, perfekt. Dann hast du ja jetzt ein Fernsehprogramm. Gut. Und ich habe auch eins und ihr hoffentlich auch, ja.
Ja, wunderbar. Mensch, dann sind wir tatsächlich schon wieder am Ende angekommen. Ich gucke gerade so auf die Uhr, wir nehmen schon wieder fast 30 Minuten auf. Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, Pascal, hast du sonst noch was für uns?
Ich habe sonst nichts mehr für euch. Außer den Hinweis, dass ihr uns natürlich auf Social Media findet. Instagram, Bildschirmbuddies. Bei Facebook haben wir auch eine Seite, auch Bildschirmbuddies. Ihr findet Alexander und mich auch bei LinkedIn, jeweils mit unseren eigenen Profilen. Die Links dafür gibt es in den Shownotes. Und ihr könnt uns nach wie vor immer noch sehr gerne Sprachnachrichten schicken, um dann eben Teil dieses Podcasts dann mit zu sein. Das haben wir euch vor ein paar Folgen auch schon erklärt, beziehungsweise der Alex ist ja immer sehr motiviert, das zu tun. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir euch neues Filmfutter an die Hand geben konnten. Berichtet uns gerne, wenn ihr selber schon geschaut habt oder schauen wollt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hier wieder in 2 Wochen. Und ich genieße jetzt noch meine Zeit hier.
Ja, das ist gut. Das tue ich auch. Wie gesagt, wenn die Folge hier rauskommt, haben manche Bundesländer schon keine Sommerferien mehr. Also ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat jetzt schon keine Ferien mehr. Aber wenn ihr zum Beispiel aus Bayern oder Baden-Württemberg seid, dann seid ihr mitten in den Sommerferien. Ich hoffe, bei euch regnet es nicht, weil das ist ja gerne mal im August. Und ja, dann bis zum nächsten Mal unserer Zuhörerschaft und auch bis zum nächsten Mal zu dir, Pascal.
Bis zum nächsten Mal, Alex und alle, die uns zuhören. Macht's gut.
Tschüss.